Ja, vielen Dank für alles, was wir schon im Vorprogramm hören durften, singen durften. Auch das war schon ganz zentral, die Thematik, womit wir uns auch in der Predigt beschäftigen wollen. Roland hatte es schon angedeutet, es soll ja um die Mitte des Evangeliums gehen, das ganz Zentrale um Jesus Christus, diesen Herrn, von dem wir auch schon im ganz Besonderen gesungen haben, was er für uns getan hat. Solus Christus, so haben es auch schon die Reformatoren auf den Punkt gebracht, indem sie damals wieder ja, das auf den Leuchter gestellt haben, was zu dieser Zeit auch aus dem Blick gekommen war. Unser Heil können wir nicht verdienen, sondern wir bekommen es allein aus Gnade. Es ist ein Geschenk des lebendigen Gottes, wenn er uns Frieden mit Gott schenkt, wenn er uns neues Leben in ihm gibt. Und dass Jesus der einzige Weg ist, das war schon durch die ganzen Jahrhunderte immer wieder ja, ein Dorn im Auge für viele, dieser Absolutheitsanspruch des Herrn Jesus. Daran scheiden sich eigentlich schon seit vielen Jahrtausenden die Geister. Es war schon zur Zeit des Herrn Jesus so. Wir lesen dazu aus Matthäus 16 ein paar Verse. Matthäus 16, Verse 13 bis 17. Und da heißt es, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten mich die Leute, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer. Andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus und seine Jünger, die waren hier ganz im Norden des Landes Israels unterwegs, in Caesarea Philippi, also an der Grenze zum heutigen Libanon. Ich habe gelesen, dass es in dieser Gegend sehr große Felswände gibt. Und in einem dieser Felsen gibt es eine Höhle, die dem Gott Pan geweiht war. Vor dem hatten die Menschen unheimlich große Angst, sich richtig gefürchtet. Ja, wir sagen ja heute noch, wir haben panische Angst. Hat sich gehalten bis heute. Und links neben dieser Höhle stand ein großer Tempel, ein noch größerer Tempel, in dem der Kaiser Augustus als sogenannter Sohn Gottes sogar verehrt und angebetet wurde. Also ganz gewaltiger Götzendienst. Und nun an dieser Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern sich befindet, wo der Götzendienst buchstäblich mit Händen zu greifen war, da steht nun wirklich der richtige, der echte Sohn Gottes. Und er stellt hier in Vers 13 diese Frage, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Also was denken die Leute über mich? Wer ich bin. Und die Jünger antworten in Vers 14, wir haben es gelesen. Einige sagen, Johannes der Täufer könnte es sein, wieder auferstanden. Andere sagen eher, na, es wird eher Elia sein. Manch andere hat vielleicht eher auf Jeremia getippt oder noch einen der anderen Propheten. Es wird gar nicht alles ausgeführt. Aber es heißt, Jesus war das Gesprächsthema der Leute. Sie haben sich darüber unterhalten. Wer ist dieser Jesus aus Nazareth? Ist er nur ein Mensch wie alle anderen oder ist er mehr? Die Zeitgenossen damals hatten ihn vor allem als einen Propheten eingeordnet. So wie es der Islam bis heute macht. Jesus als Prophet. Viele sehen ihn als guten Menschen. Und auch heutzutage kann man stundenlang darüber reden, was denken die Leute über Jesus. Da wird viel zusammengetragen. Viele Ideen, viele Vorschläge kommen. Aber die wichtige Frage ist eben nicht, was denken die Leute über Jesus, sondern Jesus formuliert es hier selber. Er stellt höchstpersönlich diese Frage in Vers 15, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für dich? Das ist die alles entscheidende Frage, auch in unserem Leben. Wer ist Jesus für mich? Was bedeutet er mir? Ist er nur ein Helfer in der Not, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Ist er einfach ein guter Freund, der mir zur Seite steht? Ist er einfach ein religiöser Leiter? Vielleicht manchmal das Thema im Gottesdienst. Wer ist Jesus für dich? In Vers 16 bringt Petrus es auf den Punkt, was Jesus für ihn ist. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, er hat ihn als Messias erkannt, als einen Retter, den er so dringend nötig hatte. Ihm war klar, ich brauche nicht noch einen Propheten und noch einen zusätzlichen, ich brauche einen Retter, einen, der mir neues Leben gibt. Und um diesen Retter, um diesen Herrn muss es auch in meinem Leben, in meinem Glauben immer wieder gehen. Deshalb beschäftigen wir uns heute Morgen in der Predigt auch mit diesem Christus allein. Christus und was ihn so einzigartig ausmacht. Drei Punkte wollen wir uns dazu anschauen. Erstens, allein Christus kommt aus dem Himmel. Zweitens, allein Christus wird von Gott bestätigt. Und drittens, allein Christus schenkt mir Heil und Vergebung. Der erste Punkt, allein Christus kommt aus dem Himmel. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, begann er ja nicht erst ab diesem Tag zu existieren. Genau wie Gott hat Jesus eben auch keinen Anfang, kein Ende. Auch wenn wir uns das mit unserem Verstand nicht wirklich vorstellen können. Jesus selber bezeugt mal in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Das heißt, ich habe lange vor Abraham schon existiert. Ich bin schon immer da. Für jüdische Ohren war das eine ganz besondere Provokation, dieses bin ich, weil es eben eine ganz starke sprachliche Nähe hat zu diesem Ich bin, der Ich bin. Der Gott, wie er sich auch dem Mose vorgestellt hat, 2. Mose 3. Und deshalb heben die Juden, als sie diesen Satz hören oder als Jesus diesen Anspruch auf sich erhebt, im nächsten Vers auch die Steine auf. Sie wollen ihn steinigen, sie wollen ihn weghaben, umbringen. Da behauptet einer, er wäre der Sohn Gottes. Und sie haben das wirklich verstanden. Jesus stellt sich auf eine Stufe mit Gott. Aber sie glauben es nicht. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und in Johannes 10, Vers 13 wird Jesus sogar noch konkreter und sagt, der Vater und ich sind eins. Jetzt steht er sogar auf derselben Stufe. Jesus macht deutlich, ich bin nicht nur ewig, sondern ich bin auch Gott. Ewiger Gott. Denn er wurde über Jahrhunderte, Jahrtausende von den Engeln bereits schon angebetet im Himmel. Er lebt in so enger, harmonischer Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Der Himmel ist ein Ort, dessen Schönheit können wir uns nicht vorstellen. Dafür reichen alle Superlative dieser Welt nicht aus. Ja, dort im Himmel, da ist Jesus zu Hause. Und irgendwann kommt dieser dramatische Abschied. Der Jesus, er verlässt den Himmel, verlässt die Schönheit, verlässt sein Vaterhaus und damit alles Vollkommene, was es im Himmel gibt, was ihn ausmacht. Diesen Tag hatte Gott schon in 1. Mose 3, Vers 15 angedeutet. Dieses alte Versprechen Gottes, es wurde über die Jahrhunderte immer präziser und konkreter formuliert. Jesus wird ein Nachkomme Abrahams sein. Er wird aus dem Stamm Juda kommen. Er wird den König David in seinem Stammbaum haben. Er wird in Bethlehem von einer Jungfrau geboren und so weiter. Und alles hat sich erfüllt. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 6, in diesem Hymnus auf Christus, Jesus war in der Gestalt Gottes und er hielt nicht daran fest, so wie Gott zu sein. Er hat diese Vollkommenheit losgelassen, kam herunter auf diese Erde. Damit war Jesus der Einzige, der den Himmel verlassen hat, für eine Mission, die nur er erfüllen konnte. Niemand anders. Allein Christus. Wenn deutsche Soldaten sich 1942 aus dem Winterurlaub von ihrer Familie verabschiedet haben, um wieder zurückzugehen nach Russland, nach Stalingrad, dann war das ein sehr dramatischer Abschied. Denn sie wussten, vermutlich wird es das letzte Mal sein, dass wir uns gesehen haben. Und auch wenn Jesus wusste, ich komme wieder zurück zum Vater, muss der Abschied dennoch sehr schmerzhaft, sehr dramatisch gewesen sein. Es war der Beginn seiner schwersten Jahre in der ganzen Ewigkeit. Wenn jemand von euch aus seinem wunderschönen Schweizer Domizil rausziehen würde, irgendwo in so ein furchtbares Slum in Kalkutta, dann ist es schon ein unbegreiflicher Wechsel, was ziemlich viele Opfer fordert. Und dennoch wäre dieser Umzug überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus auf sich genommen hat. Er hat seinen Wohnort auf diese sündige, verlorene Erde verlegt, um dich und mich zu retten. Es gibt niemanden, der sonst aus dem Himmel zu den Menschen herunterkam, der freiwillig aus der Vollkommenheit in eine sündige, gottlose Welt hinuntergeht. Allein Christus kommt aus dem Himmel. Eine zweite faszinierende Tatsache lautet, allein Christus wird von Gott bestätigt. Die Religionsstifter dieser Erde haben gerufen, hey, hört mal her, ich bring euch die wahre Religion. Ich bin zwar aus dem Nichts aufgetaucht, aber ich zeige euch das große Ziel. Der Weg dahin heißt Anstrengung und eigene Werke. Der Herr Jesus dagegen, er ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Unzählige Vorhersagen gibt es in der Bibel, schon Jahrhunderte vor seiner Geburt, bis ins Detail, wo er geboren wird, was er tun wird, wie er Wunder machen wird. Es wird angekündigt, dass er leiden wird, aber auch, dass er wieder auferstehen wird und vieles mehr. Das Alte Testament weist immer wieder auf Jesus hin. Das bestätigt Jesus auch selber mal in Lukas 24, Vers 44. Da heißt es, es muss alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und damit ist das ganze Alte Testament zusammengefasst. Überall geht es um Jesus, überall sind Hinweise, die zeigen, es wird ein Retter kommen. Und deshalb sagt Jesus weiter, dort in Lukas 24, deshalb musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Das ganze Alte Testament kündigt also immer wieder Jesus an. Und plötzlich ist er da. Euch ist ein Retter geboren. Das wird den Hirten, einem großen himmlischen Chor, von den Feldern von Bethlehem verkündigt. Und auch das war absolut einzigartig bei Jesus. Kein Religionsführer, kein Religionsstifter wurde jemals sichtbar vom Himmel her bestätigt. Jesus schon. Christus eben. Gott selbst hat hörbar geredet, auch als der Herr Jesus dann getauft wurde. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Das haben die Menschen mitbekommen. Diese Bestätigung hat allein unser Herr bekommen. Und nicht nur einmal. Auf dem Berg der Erklärung, wo er mit wenigen Jüngern war, sagt Gott nochmal dasselbe. Das ist mein geliebter Sohn. Da läuft es einem schon, glaube ich, eiskalt den Rücken runter, wenn ich mir das vorstelle. Man hört diese Stimme aus dem Himmel. Gott bestätigt seinen Sohn mit einer hörbaren Stimme. Heute höre ich Gottes Stimme natürlich nicht mehr akustisch, die mir sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und Matthäus 16, Vers 17, die Stelle, die wir anfangs gelesen haben, macht deutlich, um wirklich zu erkennen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, reicht es nicht aus, einfach nur biblische Fakten zu kennen, zu wissen über ihn, auch wenn diese Fakten wichtig sind. Denn wenn ich nur Faktenholz sammle und es aufschichte, habe ich noch lange kein Feuer, das für den Herrn Jesus brennt. Und deshalb redet der Jesus selbst in Vers 17 über diesen Funken, der nötig ist, damit hier etwas entzündet wird. Der Vater muss mir persönlich offenbaren, wer Jesus ist. Dann erst wird mein totes Wissen zu einer lebendigen Beziehung. Das Feuer fängt an zu brennen. Jesus sagt hier, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Erleuchtung in unserem Leben, in unser Herz. Und deshalb darf ich auch immer wieder beten, Gott, zeige mir, wer Jesus ist. Lass mich ihn noch viel besser erkennen, entdecken, verstehen. Ich glaube, ein Hilfsmittel auch zum besseren Verständnis finden wir in den Evangelien. Denn die Wunder, die der Jesus getan hat, sie sind Gottes Bestätigung dafür, ja, das ist wirklich mein geliebter Sohn. Das lesen wir mal in Apostelgeschichte 2, Vers 22, als es auch um ein Wunder geht und die Juden um ihn herum sich fragen, woher kommt es eigentlich, dass die Apostel solche Wunder vollbringen können? Und da antwortet Petrus ihnen, ihr Männer von Israel, Apostelgeschichte 2, 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Es war also Gott, der diese Wunder getan hat, durch Jesus, später auch durch die Apostel. Jesus bestätigt es selber auch nochmal in Johannes 14, Vers 10, der Vater, der in mir bleibt, er tut diese Werke durch mich. Also die Wunder waren nichts anderes als ein Siegel Gottes für die Tatsache, ja, der Herr Jesus, er kommt in meinem Namen. Er tritt nicht in seinem eigenen Namen auf, sondern er ist als der Retter und Messias dieser Welt gekommen. Alle anderen, die das sagen, sind damit Lügner. Glaubt ihnen kein Wort. Und so können auch wir jeden Tag beim Lesen des Wortes Gottes, beim Lesen der Wunder in den Evangelien diesen Herrn entdecken, über ihn staunen. Wir sehen zum Beispiel bei der Heilung des Aussätzigen, wie der Vater den Herrn Jesus als Retter, als Christus bestätigt. Während alle großen Sicherheitsabstand eingehalten haben, geht Jesus auf den kranken, infektiösen Patienten zu, fasst ihn an und macht ihn gesund. Oder bei einer anderen Situation, Jesus spricht nur ein Wort und der Sturm am See Genezareth verändert sich zu einem ganz sanften Lüftchen. Ja, der Herr Jesus kann die physikalischen Gesetze auch außer Kraft setzen, wenn er möchte. Deshalb kann er an anderen Stellen auch auf dem Wasser laufen, den Jüngern entgegenkommen. Oder noch an anderer Stelle, ein Blinder wird plötzlich sehend. Ein Wunder, das es bis dahin wohl noch nicht gegeben hat in der Geschichte Israels. Auch hier sehen wir, wie Gott seinen Sohn bestätigt und ihm die Kraft gibt, solche Wunder zu tun. Genauso, wenn wir an das Wunder von den 5000 Menschen denken, die satt wurden von wenigen Fischen und Broten. Die Leute waren überwältigt. Sie wollten gerne noch mehr, leider oft mehr das Brot als die geistliche Nahrung. Aber sowas ist menschlich nicht zu erklären, dass aus so wenig solch eine Fülle wird. Und wir wissen, das sind keine Legenden, keine Märchen, sondern Tatsachenberichte, die wir hier in Gottes Wort finden. Und die machen klar, dieser Jesus kann nur der Christus sein. Wer denn sonst? Schließlich muss einem auch der Mund offen stehen bleiben, wenn man damals gelebt hat und miterlebt, wie die Tochter des Jairus, die tote Tochter, plötzlich wieder aufsteht, ihre Augen aufschlägt. Oder wie Jesus den Sarg anfasst beim Jünger von Nain. Auch er war schon gestorben. Plötzlich läuft er wieder, ist wieder in ihrer Mitte. Wem verschlägt es da nicht die Sprache, wenn man auch miterlebt bei Lazarus, bei dem er schon die Verwesung eingesetzt hatte, wie er aus dem Grab herausläuft, als Jesus ihn ruft, als er ihn von den Toten auferweckt. Das ist unglaublich. Wer ist dieser Jesus? Und es gibt eben nur eine Antwort. Er ist der von Gott bestätigte Sohn Gottes. Allein Christus wird von Gott bestätigt. Unser letzter Punkt beschreibt schließlich noch die Einzigartigkeit Jesu in unserer Erlösung. Allein Christus schenkt mir Heil und Vergebung. So sagt es Paulus mal in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir kennen den Vers vielleicht auswendig. In keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Dieser Name, Jesus, er heißt übersetzt, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das war seine Mission, sein Thema. Und das kann kein anderer, das kann nur Christus allein. Er kann mit mir über meine Sündenmauer springen, die zwischen mir und Gott steht. Ich muss mich nur an ihm festhalten, an diesem sündlosen, ewigen Lamm Gottes. Denn dass es keine Sünde im Leben des Herrn Jesus gab, wurde spätestens dort offensichtlich, als Gott ihn aus dem Grab auferweckte, damit er wieder in den Himmel zurückkehren konnte, wo er nur Vollkommenheit ist. Und es geht hier nicht nur darum, bei Jesus Menschen fangen wieder an zu atmen, nein, das hat es ja auch schon bei den Aposteln gegeben, Totenauferweckung, auch schon im Alten Testament, bei Elisa, bei Elia, dass jemand vom Tod zurückgeholt wurde, aber eben nur für ein paar Jahre. Danach war auch das Leben wieder zu Ende. Auch diese Menschen sind gestorben. Aber das Einzigartige an Jesus war, der Tod hatte bei ihm nicht das letzte Wort. Er konnte ihn nicht festhalten. Weil er sündlos war, konnte er endlich die Trennung zwischen Gott und Mensch beseitigen. Ja, sein Tod war quasi die Quittung, die Rechnung für meine Sünde, die ich nicht bezahlen konnte. Aber er hat es für mich getan. Und durch die Auferstehung wird deutlich, Jesus ist mächtiger als der Tod. Deshalb gibt Jesus mir auch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die mir sonst niemand geben kann, nicht mal die beste Versicherung dieser Erde. Das kann nur Jesus, Christus allein. Ja, ich weiß, ich werde nach meinem irdischen Leben in seine Arme laufen, für ewig bei ihm sein. Deshalb hat die Zeit nach dem Tod auch irgendwo seinen Schrecken verloren, auch wenn das Sterben selbst sehr schwer sein kann. Ich glaube, das können wir hier festhalten. Nur Jesus allein kann Sünden vergeben, kann die Beziehung zu Gott wieder heil machen. Er hat alles getan für meine Rettung. Und jetzt wartet er auf eine Antwort von mir, von dir. Und wo Umkehr nötig ist, da dürfen wir das heute anpacken. Dürfen wieder zurückkommen zu ihm, dürfen vielleicht überhaupt einen Neuanfang machen, vielleicht zum ersten Mal Gott begegnen, ihm unsere Sündenlast bringen, uns reinigen lassen. Denn dieses Gott begegnen, das findet nicht nur einmal im Leben statt, auch bei uns, die wir schon länger mit Jesus leben und unterwegs sind, ist es immer wieder dieser Prozess, dass wir diese Beziehung neu festigen und stärken müssen. Auch wir brauchen täglich sein Heil, seine Gnade, seine Vergebung in unserem Leben. Sonst wird unser Christsein irgendwo auf der Strecke bleiben. Christen sind nämlich alles andere außer perfekt. Das merken wir jeden Tag in unserem Alltag, wo Dinge passieren, die Gott nicht gefallen, die er nicht so von uns haben möchte. Und wie gut, dass ich dann weiß, ja, Vergebung ist möglich. Ich muss meine Schuld nicht mit mir rumschleppen. Ich darf zu Jesus kommen. Er hat dafür bezahlt. Ich darf kommen, um mein Verhältnis immer wieder in Ordnung zu bringen, Klarheit zu schaffen, damit Gott mit mir an sein Ziel kommt. Denn er möchte, dass Christus immer mehr in uns sichtbar wird. Deshalb hat er mich in eine neue Stellung versetzt. Als Kind Gottes habe ich nun viele Privilegien erhalten. Gott sieht mich durch Jesus in einem ganz neuen Licht. Durch ihn bekomme ich auch eine neue Identität. Ich darf Gott jetzt meinen Vater nennen. Aber lieber Vater. Ja, ich habe ein Anrecht auf das Erbe, das Gott für mich bereithält. Ich bin Gottes Werk, eine Neuschöpfung, dazu geschaffen, als Kind des Lichts zu leben. In einem anderen Bild werde ich der Tempel Gottes genannt. Gott selber wohnt in mir, in meinem Herzen. Wie sind wir doch so reich beschenkt, wenn Christus in uns wohnt, in unserem Leben. Und ich glaube, dafür dürfen wir immer wieder Gott Danke sagen. Jeden Tag neu uns freuen an seiner Erlösung, an seiner Heilstat. Dankbar sein für seine Kraft, die er mir täglich zur Verfügung stellt, die mir helfen möchte, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Wir sind mit der Frage gestartet, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für dich? Petrus hatte geantwortet, du bist Christus. Du bist der Retter. Das kann man nur von Jesus sagen und von niemand sonst. Denn allein Christus kommt, wir haben es gehört, aus dem Himmel. Allein Christus wird von Gott bestätigt. Und drittens, allein Christus schenkt mir Vergebung und Heil heute und auch in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir sind so froh, dass wir dieses Heil in dir kennenlernen durften, dass du uns gefunden hast, dass du der bist, der den Weg zu Gott wieder freigemacht hat, Danke für dein Erlösungswerk. Danke, dass du wirklich der Sohn Gottes bist, der aus dem Himmel kam, um dieser Welt Erlösung und Heil zu bringen. Alles finden wir in dir. Und Herr Jesus, ich bete, dass das in unserem Alltag auch immer mehr zum Ausdruck kommt, dass es unser Leben sich um dich dreht, dich kennenzulernen, dich mehr und mehr zu lieben, zu ehren mit dem, was wir tun und sagen. Danke, dass du da bist, dass du mitgehst, auch in die neue Woche. Schenk, dass du uns immer wichtiger wirst, Herr Jesus, dass wir dir die Ehre geben mit allem, was wir tun. Danke, dass du auch diesen Sonntag segnest und danke, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Amen.